Herzlich willkommen bei Don't Call Me Mutti mit Nathalie und Pia. Zwei Frauen, jede Menge Meinungen, ein Altersunterschied von 21 Jahren und ein Sixpack an Kindern zwischen 3 und 29.
Toll!
Ha!
Dynamisch.
Kurz und knackig. Ich hatte keine Lust mehr auf das ganze lange Dings da.
Nee, stimmt. Gell? Hast du recht. Schön.
Hi.
Sind wir schon drin, ne?
Ja, sind wir schon
guten
drin.
Guten Tag.
Wie geht's dir, Nathalie? Du hattest gestern Kopfschmerzen, als wir miteinander telefoniert hatten.
Ich hatte gestern Kopfschmerzen. Ich bin ein kleiner Schwächling, wenn es um meinen Nacken geht. Und habe immer ganz schlimme Verspannungen, die sich dann so in den Kopf und dann so in die Augen reingraben. Aber heute ist ganz gut. Ich habe gerade schon erzählt, ich habe so ein tolles Nackenmassagegerät. Und da habe ich dann gestern so lange dran kneten lassen, dass ich richtig Muskelkater jetzt davon habe. Aber das ist gut. Von daher, kurze Bestandsaufnahme, ich muss eben überlegen, es geht mir ganz gut. Ich bin guter Dinge. So insgesamt.
Das freut mich total. Ich auch.
Schön. Du warst weg?
Ich war weg. Ich hatte das große, gefürchtete Wochenende hinter mir und dann damals noch vor mir. Fange ich mal ganz von vorne. Ich hatte ja schon immer erzählt, dass unser jüngster Sohn auf so einem internationalen College in der Nähe von Triest war, 2 Jahre. Und die 2 Jahre sind jetzt tatsächlich rum. Und wir waren bei der Abi-Feier und ich dachte mir, boah, hoffentlich überleben wir das, weil erstens war es eine weite Fahrt dorthin und andererseits war es ja irgendwie spannend, das Kind da zu feiern, wenn man gar nicht so viel mitgekriegt hat in der Zwischenzeit davon. Ja, und das hat mir wirklich so zum Nachdenken gebracht über viele Dinge und ein Aspekt davon habe ich auch mitgebracht.
Ich finde irgendwie gruselig den Gedanken, weil meine Kinder ja noch so klein sind, dass die irgendwann mal so richtig Sachen ohne mich machen. Also ich denke jetzt manchmal schon, wenn die Tochter dann erzählt von der Schule und dann sind da irgendwie, ich denke, ja, wo kommt das denn jetzt her? Oder ich weiß nicht, das ist ja jetzt noch super kleinteilig, ne? Die ist ja in der Grundschule zu Hause und so. Aber ich finde es immer irgendwie seltsam, wenn man dann so drüber nachdenkt, dass die irgendwann, ich bin ja auch irgendwann raus und habe so mein Ding gemacht und so.
Ja, ich glaube, das ist auch das Einzige, was dann hilft, dass man sich daran erinnert, was man ja auch selbst gemacht hat.
Ja, das macht es ja noch schlimmer.
Das macht es eigentlich schlimmer, ja.
Boah, ich hab die Tage noch zu meinem Mann gesagt, ne? Ich sag, du, ich sehe in unserer Tochter so viel von mir und so viel von dir. Wir haben jetzt noch ungefähr, bis sie 12, 13 ist, um die guten Werte und richtige Dinge in ihr zu installieren. Und dann können wir nur noch hoffen und beten, dass die nächsten 10 Jahre gut laufen.
Aber weißt du was? Scheiße. Meiner Erfahrung nach ist es aber tatsächlich so. Du hast ja wirklich nicht ewig Zeit, um so deinen Fußabdruck zu hinterlassen, sagen wir jetzt mal ganz brutal. Weil das ist wirklich, ab 12, 13, 14 machst du nicht mehr viel. Da hast du dann noch die Diskussionen und die Versuche, Dinge einzuhegen und Regeln zu installieren und zu machen und zu tun. Aber de facto ist da eigentlich schon ganz viel gelaufen.
Ja, also ich meine, ich war jetzt auch nicht wild oder sowas, ne, aber ich habe halt schon so mein Ding gemacht.
Ja, ich kann mir an mein Lebensgefühl mit 14 erinnern. Da war ich eigentlich schon groß und fertig. Ich
meine, ja.
Gell, schon, oder?
Scheiße, ey. Und dann, wenn du jetzt zurückblickst, dann warst du es ja nicht und denkst so, oh Mann, ey. Oh, wie bin ich da eigentlich drauf gekommen? Ja, wegen der Abi-Feier, ne?
Genau, wegen der Abi-Feier.
War denn schön? Erzählst du gleich?
Ja, erzähle ich gleich. Kann ich ja gleich an. Aber nee, du hast ja noch Glanzstunde,
ja,
Fundstück,
ich habe ja
alles
noch mitgebracht.
Ja. Nee, erzähle ich gleich. Mach mal ganz in Ruhe.
Ich habe irgendwie, wir haben vor 2 Wochen haben wir uns das letzte Mal gesprochen.
Ja?
Das kommt mir irgendwie länger vor.
Das ist immer so, wenn viel dazwischen passiert ist.
Ich hatte in der Zeit Geburtstag, ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Es war ein Donnerstag, du wusstest nicht, wie du feiern wirst.
Ich habe Sushi gegessen und ganz viel Käse.
Zusammen oder hintereinander?
Nein. Zu 2 verschiedenen Mahlzeiten.
Ja, sehr gut, das klingt gut. Klingt nach ausgewogener Ernährung, Eiweiß.
Ich bin zufrieden. Ja,
ja,
siehst du?
Eiweiß ist gut.
Ich bin zufrieden. Ja, das war auch ganz schön. Ich bin auch okay damit, 35 zu sein, weil ich habe ja schon immer gesagt, ja, jetzt bin ich so Mitte 30 und jetzt ist es offiziell Mitte. Jetzt bin ich noch so 2 Jahre Mitte und dann ist es Mitte Ende, dann ist es Ende und dann muss ich mal gucken, wie ich die 40 finde, weil mein Papa sagt jetzt schon so, ah, Nathalie, du gehst ja schon auf die 40 zu. Sag ich, na, hör auf jetzt. Ja, aber so war eigentlich ganz schön. Habe ich auch gar nicht großartig was zu berichten. Eine Freundin von mir, die hat immer einen Tag vor mir Geburtstag, ist immer so.
Echt, tatsächlich.
Und so ein Zufall. Die feiert dann tatsächlich doch mal mehr als ich. Und so rein vom Eventcharakter her hänge ich mich dann da gerne drauf. Also es ist nicht, dass ich jetzt sage, so, jetzt feiern wir heute beide unseren Geburtstag. Aber es ist dann irgendwie so ein Event, wo dann viele Leute zusammenkommen und es ist ganz nett um meinen Geburtstag herum. Und dann denke ich mir, gut, das ist irgendwie auch schön.
Cool, das Gleiche geht mir auch so. Ich habe im Chor, in dem ich singe, gibt es auch 2 bis 3 Leute, die kurz vor mir Geburtstag haben. Und der eine davon hat mich schon Monate vorher angeschrieben, gehen wir wieder einen aus nach der Probe. Und da bin ich immer ganz zufrieden, weil wenn man nicht so im Mittelpunkt stehen muss und das mit mehreren machen kann, ist ja echt total schön.
Ja, ne?
Und auch effizient für den Chor.
Ja, also und ich denke auch, ich muss jetzt so nichts machen. Es ist jetzt auch nicht mein Tag, aber ich komme schon so zusammen mit Leuten, die ich mag. Mhm. Von daher ist es immer ganz nice.
Ja.
Aber das Wochenende jetzt, das wird ultra voll. Also ich bin dann da. Dann ist meine Tochter aber wo eingeladen, so eine ganz random Party. Ich habe gesagt, Moment, aber das Geburtstag hatte das Kind doch im Januar, oder?
Ja, da feiert sich nicht so angenehm.
Ja, aber gefeiert hat die trotzdem.
Ach so.
Deswegen, das ist einfach so. Mhm. Aber es ist richtig so mit Motto und Kostüm. Jetzt habe ich gerade noch so ein, hat die rumgeschickt, so ein Last-Minute-DIY-Kostüm. Also mir war irgendwie nicht so klar, dass wir Kostüme eventuell brauchen. Das heißt, ich habe jetzt noch 2 Tage, um das zu organisieren. Dann, genau, sie ist da, ich bin da. Dann haben wir abends Karten und am Sonntag, also den nächsten Tag, ist sie wieder auf den Geburtstag eingeladen und ich bin um 9.45 Uhr steht auf der Einladung.
Was?
Warum?
Für sie um 9.45 Uhr?
Ja.
Wann wollen die Kinder wieder los sein? Um 11 3. Uhr? 3. Okay, fahren die nach Holland? Könnte ja sein.
Ja, also 9 Uhr auf einer Einladung zu sehen, das war ja schon so, oh, da hatte ich gerade so mal so meinen, egal. Und ich bin dann aber nachmittags noch bei so einem Event, wo wir von der Arbeit aus, sag ich mal, so auch irgendwie mit drin hängen, wo ich denke, das ist dann doch schon, da werde ich auf jeden Fall mein Gesicht auch zeigen.
Mhm.
Und das heißt, ich gehe dann mit dem Sohn dahin und mein Mann holt die Tochter von dem Geburtstag ab und die kommen dann nach. Und dann haben wir an 2 Tagen 5 Sachen.
Das klingt anstrengend.
Ja, ich glaube auch.
Sei froh, dass die Woche jetzt kurz war, wegen Pfingsten.
Ja, das heißt ja dann, dass die Kinder zu Hause sind. Ne? Und wenn du es jetzt nicht schaffst, die nötigerweise auch mal in die frische Luft zu schicken, weil ich habe gestrichen am Wochenende.
Ach,
ich habe jetzt ein temporäres neues Hobby und zwar Heimwerkern und renovieren.
Das kann man immer nur bis zu einem gewissen Grad machen, bis die Farbe dann wieder abblättert,
genau.
Weil es so viele Schichten draufgestrichen
ist. Es ist temporär. Also ich glaube, heute wird eine Laberfolge, sorry. Aber wir haben nämlich den Flur gestrichen und dann wollte ich als nächstes das Wohnzimmer machen und das Schlafzimmer werde ich auch noch machen, war dann im Baumarkt jetzt, ne? Und habe mir eine Farbe anmischen lassen. Ah, ja, ich war mir jetzt gar nicht so sicher, wie viel ich brauche. So und so sind die Maße. Und dann sagt er, ja, ungefähr so und so viel. Und habe ich gedacht, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, weil so ähnlich viel brauchte ich schon für den Flur. Ja, doch, das ist schon so, das ist auch eine gute Farbe, die deckt und alles dies, das. Hat er mich noch gefragt, ob ich denn schon mal gestrichen hätte. Da habe ich gesagt, naja, den Flur jetzt letzte Woche, jetzt diese Woche das. Also ich mache es jetzt nicht regelmäßig, aber auch nicht zum allerersten Mal. War auf jeden Fall aber dann schon so eine Power-Dynamik. Das ist eigentlich gut für das Thema gleich, ne? Selbstbewusstsein. Mhm. War dann auf jeden Fall so eine Power-Dynamik, wo ich dachte, ganz offensichtlich ist hier etabliert, dass er der Experte ist und ich nicht.
Mhm.
Auch aus Gründen, die nachvollziehbar waren für alle. Und habe dann einfach darauf vertraut und gesagt, gut, wenn Sie sagen, das reicht, dann reicht das. Hab das so gekauft. Es hat nicht gereicht.
Scheibenkleister, wie unangenehm.
So richtig dumm. Und habe dann aber so strategisch gestrichen, dass jetzt quasi hinter den Bücherregalen und noch so die eine Seite neben dem Fenster, neben den Vorhängen, wo auch eh ein Bild hängt, die sind jetzt noch weiß. Das ist so ein ganz cremiges, helles, fast weiß. Deswegen, es fällt nicht so doll auf, aber es fällt schon auf. Und jetzt muss ich wieder hin und habe den ganzen Akt nochmal, dass man das nicht in einem Rutsch so durchmachen kann.
Ja,
ne?
Das kostet so viel Zeit, wenn man was zweimal angehen muss.
Ja, also so auch vom Kopf her, weil ich bin dann so motiviert und stur und will das dann auch alles sofort machen und mich jetzt nochmal aufraffen. Gut, muss ich aber machen, weil ich könnte das auch nicht ertragen, dann so lurig zu sein, um dann mit so einer halb gestrichenen Wand da irgendwie zu sitzen.
Hinter
dem
Bücherregal würde ich es, glaube ich, locker sehen.
Naja, aber an der Decke sieht man das ja schon noch.
Ah,
ich
ja,
zeig
okay.
dir das gerade so als, ne?
Aha, okay.
Ja, eigentlich doch ein eventreiches Wochenende, ne?
Absolut.
Schön.
Glanzstunde.
Soll ich mitbringen? Also zuerst machen, mitgebracht habe ich schon. Oder erst ein Fundstück. Wir machen erst die Glanzstunde. Und zwar war das eigentlich, also es ist jetzt ironisch gemeint auf jeden Fall, weil geglänzt in dem Sinne habe ich nicht, aber ich hatte so einen Moment, wo ich dachte, oh, ich habe hier wirklich alles im Griff. Und zwar hatten wir. Lachst du?
Weil das immer so der Anfang von etwas Schlimmem ist oder so.
Nein, gar nicht. Aber ich habe dann so über mich selber gelacht, weil wir hatten Besuch und waren im Garten. Die Saison ist eröffnet und hatten so ein Spielzeug-Wasserhahn, wo du auf jeden Fall Batterien für brauchst, ne? Dass das immer wieder neu pumpt. Und da habe ich gesagt, oh, die Batterien sind leer. Kein Problem, ich guck mal eben. Und dann habe ich das Ding aufgemacht, habe geguckt, wie viele wir brauchen. Schublade auf und wir hatten so viele Batterien da. Und in dem Moment dachte ich, ich habe alles im Griff.
Aber das kenne ich, das finde ich schön.
Das ist ja aber speziell mit Batterien, dass immer, wenn ich die passenden Batterien habe, die ich brauche, auch in der Stückzahl und eventuell noch was übrig, denke ich immer, ich habe alles im Griff, was will ich eigentlich? Ist doch super. Läuft.
Und das hast du nur bei Batterien?
Das habe ich irgendwie, das ist mir in dem Moment aufgefallen, dass ich immer wieder dieses Glücksgefühl habe, wenn ich merke, ich habe genug Batterien.
Gibt es Momente, wo du nicht genug Batterien hast?
Ja, klar. Und dann denke ich, boah, scheiße, kann doch nicht sein, dass wir es jetzt
mein
nicht
Leben,
hier haben.
Mein Leben das ist sinnlos.
Doch, ja, das ist doch so ein Basic, das muss man doch haben im Haushalt. Und dann hatte ich es passen und dachte, geil, da war ich 5 Minuten oben, war wieder da. Ich sage, schau mal, es geht wieder. Und war irgendwie zufrieden mit mir.
Das finde ich wunderschön. Ich habe das auf ganz vielen Ebenen. Ich bin so ein Vorratsanleger. Wenn dann irgendwer kommt, Mama, haben wir eigentlich, keine Ahnung, XY, Teser, Taschentücher, Papierblöcke, Collegeblöcke, Umschläge, Briefmarken, whatever.
Oha, also weil ich dachte noch, ja, Teser, natürlich. Und was hast du als erstes gesagt? Auch das. Und dann so Collegeblöcke, Briefmarken,
Ich muss jetzt noch meine Vorräte abbauen an diesen ganzen Dingen, weil ich wirklich noch viele College-Blöcke habe, noch viele Hefte mit Rand, liniert, kariert, tralala. Weil ich so ein Hamsterer bin diesbezüglich.
Vielleicht kann ich dir die abkaufen. Ich werde sie ja noch.
Ich verschenke die.
In der Zukunft brauchen.
Aber ich glaube, die sind halt schon so uralt. Wahrscheinlich wird sich alles schon geändert haben.
In der Norm, meinst du?
Ja,
sind jetzt andere Vorgaben?
Mhm.
Andere, ja, vielleicht.
Aber im Prinzip kannst du mir das wirklich gern abnehmen. Aber auch da, das Gefühl kenne ich so. Mama, haben wir das und das? Ja, haben wir. Zack. Hier. Ein auch, gut sortierter Haushalt.
Auch witzige Situation. Es ist wirklich eine Laberfolge, aber ich kann nicht anders heute, weil ich bin so gut drauf. Siehst du, ich bin irgendwie alles schön heute. Weil ich einmal in der Kita, als mein Sohn gerade windelfrei war, wurde. Und da sagte die Erzieherin zu mir so, wir brauchen dann aber Unterhosen. Ich so, au. Ja klar, die Verbindung habe ich nie so hergestellt und bin dann auf dem Weg weiter, habe ich eine andere Mutter getroffen, von der ich auch schon mal von ihrem älteren Kind Klamotten für den bekommen habe. So, ne? Und die ist mir irgendwie entgegengekommen. Ich sage, ach ja, haha, jetzt habe ich, ne, jetzt ist er windelfrei, toll und es läuft so gut, aber ich habe ja gar nicht an Unterhosen gedacht. Die so, warte mal. Und hat diese riesige Tasche überm Arm und kramt und kramt.
Nein.
Und hatte einfach 3 Unterhosen in seiner Größe drin, die ja ihren Kindern gar nicht mehr passt. Die so, hier kannst du haben. Ich so,
weißt du was?
Geil.
Jetzt fühle ich mich echt schlecht mit meinem Briefmarken-Teser-Ding und so, weil ich bin nie mit verschiedenen Größen an Unterhosen durch die Gegend gelaufen, um sie an random Mütter zu verteilen.
Naja, aber die hatte das ja, weil ich es brauchte. Weißt du, das ist schon in diesem Universum, ist das irgendwie, die hat das in die Tasche getan, weil ich dachte, warum tue ich das jetzt in die Tasche rein? Aber es wird wohl einen Grund haben.
Mhm.
Und da war er. Mütter haben einfach alles immer, was sie brauchen und was andere brauchen. Mütter haben alles, was andere brauchen in der Tasche.
Schöner Gedanke.
Das war schön, auf jeden Fall. Naja, ich mache mal weiter, weil ich will nicht zu viel Zeit mit meinem Gelaber heute verplempern. Mein Fundstück ist auch von, wann waren die bei uns im Garten? Vor ein paar Tagen, auf jeden Fall von dann. Da war ich mit den Kindern dann alleine. Es waren 4 Kinder, also meine beiden und dann noch 2. Und die haben gespielt. Auch richtig witzig, weil die einen, die wussten erst nicht, was sie machen. So, ich sag, schau mal hier. Wir haben doch jetzt hier das Waschbecken, also dieses, ne, wo ich die neuen Batterien reingemacht habe. Und dann machen wir das jetzt. Da ist der Tisch, da stellen wir das Waschbecken hin. Ihr spielt jetzt Restaurant. Ja, okay. Mein Sohn aber war noch dabei, scharf zu spielen. Und er wollte auch weiter scharf spielen. Ich sag, pass auf, kein Problem. Das ist ein Restaurant in Irland. Und alle so, okay. Und man dachte, das ist gut. Ich gehe zum Flughafen. Und dann haben die so gespielt. Und dann haben die halt gespielt und ich lag da auf der Decke und habe mir das alles nur beguckt und war zufrieden mit mir und der Welt. Und dann bin ich eben auf das Fundstück gestolpert, was gar nicht so neu ist. Aber dann haben die so gesagt, ja, also im Spiel ist das jetzt so und so. Da habe ich mir nur gedacht, was für eine geile Formulierung eigentlich. Und das hat mich auch so sofort zurückversetzt. Ich habe das auch so gemacht. Im Spiel ist das jetzt irgendwie, ne? Und es hat mich in dem Moment so anders getroffen, weil ich dachte, irgendwie finde ich das cool, dass das jetzt einfach, da werden so Realitäten geschaffen, die jetzt einfach so sind. Und das ist so, das kann man einfach sagen. Es ist jetzt so, da wird gar nicht diskutiert, da muss man gar nichts herleiten, da muss man nichts aufbauen, also so metaphorisch und in einer Storyline irgendwie aufbauen, sondern das ist jetzt so, das ist jetzt so. Und das war irgendwie so eine Haltung. Ich dachte, das finde ich irgendwie geil. Ich weiß nicht, warum ich das so gedanklich getroffen hat, weil das habe ich auch schon öfter gehört, dass sie das so gesagt haben, ne? Aber teilst du meine Faszination? Also einfach ich, sozusagen,
absolut, absolut.
So, das ist jetzt so. Das ist jetzt so und so. Und dann macht man sich dieses Setup, alle halten sich dran, alle sind damit zufrieden, keiner hinterfragt, wie es jetzt dazu gekommen ist, sondern ja.
Cool, ich bin jetzt echt in Gedanken versunken, wie wir das gespielt haben, weil wir haben nicht gesagt, im Spiel ist es so. Wir haben das alles so in so ein Konjunktiv, wie heißt es, Konjunktiv versetzt. Und ich wär und du wärst und du tätest und ich täte, das ist das Österreichische.
Also siehst du, aber das ist ja ein Unterschied, weil bei denen ist das so.
Ja.
Das ist nicht irgendwie, ja, das könnte ja oder wäre oder
nee,
so.
Nee, wir haben die ganze Zeit nur so gelabert. Also das war das Spiel. Und ich tät jetzt das machen und du wärst jetzt das. Und das war immer so eine Möglichkeitsform.
Ja, siehst du, aber Möglichkeitsform, ja, und die sagen einfach, das ist so.
Das ist cool. Das ist eigentlich schon ein Schritt weiter.
Ja, Tatsachen schaffen.
Sehr schön. Passt auch gut zu unserem Thema, Tatsachen schaffen, die vielleicht gar nicht unbedingt so sind, aber die dadurch wirken, dass man was postuliert.
Bravo, Pia. Das war eine Überleitung.
Wow. Hier, es ist Sommer. Wir sind alle entspannt und glücklich.
Was ein schöner Tag. Dann machen wir weiter. Ich wollte dich jetzt nicht so unterbrechen.
Nee, unterbrich mich ruhig. Fange ich jetzt einfach an?
Mhm.
Ja, wir hatten uns ja überlegt, was wir dieses Mal machen. Und da sind wir zum Thema Selbstbewusstsein etc. pp. Gekommen, wegen dieser Geschichte mit meinem Sohn und seiner Abifeier. Und ich fange jetzt mal an zu erzählen, muss ein bisschen ausholen. Also der hat ja vor 2 Jahren, vor längerer Zeit hat er sich beworben für so ein bestimmtes College, die heißen UWC Colleges. Und da gibt es mehrere auf der Welt und das ist ein großes Auswahlverfahren, kompliziertes. Und die Schüler, die dort sind, die sind halt alle ausgewählt und handverlesen. Es ist aber jetzt nicht so unsympathisch, wie es klingt, weil es gibt auch viele Stipendien. Du kannst auch ein Stipendium kriegen. Also es ist wirklich schon sehr divers. Und wir sind jetzt nach diesen 2 Jahren, die mein Sohn da verbracht hat, auf diese Abi-Feier gefahren. Und ich hatte ziemlich Bammel davor, weil ich dachte, es würde sehr emotional werden, was es auch wurde, weil er das ja so ohne uns gemacht hat. Das war einfach so ein krasses Erlebnis und eine krasse Erkenntnis. Du kommst dahin und dein Sohn hat Dinge erlebt, wo du überhaupt nicht Teil davon warst. Und das Spannende an dieser Abi-Feier war, es war die 4. Abi-Feier, die wir erlebt haben. Die anderen 3 haben ihr Abi ganz normal hier in Deutschland gemacht, also das 4. Abi, das wir erlebt haben. Wie selbstbewusst diese Schule und diese Schüler postulieren und wissen und das Gefühl haben, sie sind wirklich etwas ganz Besonderes. Sie wurden ausgewählt, sie haben diese Schule durchlaufen, sie haben ganz viele tolle Dinge gemacht, sie sind wirklich was Besonderes. Und das gönne ich auch jedem. Der Fakt aber, dass wir schon 3 Abi-Feiern erlebt haben, hat uns Vergleiche ziehen lassen. Und das war schon eine schöne Abi-Feier und es waren tolle Performances, aber es war jetzt nicht viel anders als jede normale Abi-Feier von der Schule, muss ich echt sagen. Also es war schon cool und ich möchte es auch nicht kleinreden, aber ich habe dann einfach so die Gedanken gehabt, der größte Unterschied war, dass dieses Mal alle Beteiligten mit großem Selbstbewusstsein gesagt haben, wir haben was ganz Tolles hier, wir haben was Tolles hinter uns und ihr habt großartige Möglichkeiten und jetzt geht raus und macht was draus. Das kann man unsympathisch finden, das kann man befremdlich finden. Ich fand es in dem Moment einfach vor allem faszinierend und habe mich gefragt zum Geier, warum macht man das eigentlich nicht öfter?
Ich kann mich kaum noch an meine Abi-Feier erinnern, ehrlich gesagt. Also es ist einmal der Teil, wo man das Zeugnis bekommt. Und da kann ich mich aber noch nicht mal erinnern, ob alle nach vorne gegangen sind oder ob nur quasi die Besten. Das wäre ja sehr elitär, ne?
Das wäre schrecklich.
Wahrscheinlich
ich glaub,
nicht.
Nein, ich glaube,
alles wieder zurück. Wahrscheinlich war es nicht so. Aber ich kann mich nicht dran erinnern. Und bei der Feier, die war dann abends.
Moment, das war also dann aber der Abi-Ball, oder? Das verwechselst du jetzt.
Ja. Ist das nicht alles eins? Warte mal, ich habe auch ein Bild an der Kirche. Das ist mir gar nicht mehr durch.
Also,
das ist alles irgendwie
Nathalie hat keine Ahnung mehr von ihrer Abi-Feier.
Ich bin jetzt 35, Pia, das ist sehr, sehr lange her.
Also ich weiß auch nichts mehr von meiner Abi-Feier, von meiner eigenen. Aber ich weiß halt ziemlich genau noch von den Abi-Feiern meiner älteren Kinder. Und da stand der Rektor definitiv nicht am Mikrofon und hat irgendwie verkündet, dass die Schule cool ist und,
ja.
Und dass hier ganz tolle Dinge passiert sind und dass jetzt rausgehen sollen.
Also ehrlich gesagt, ich glaube, nach unserem Abi-Spaß war der Direktor auch ein bisschen sauer auf uns und ich glaube, das hätte der dann eh nicht gesagt. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass das jetzt irgendwie besonders bewegend war oder dass ich dachte, boah. Jetzt, das ist für mich sowas wie aus amerikanischen Filmen, wo dann einer spricht und so sagt, wir haben das geschafft und da, da, da. Das Einzige, was so in die Richtung ging, aber dann auch wirklich gar nicht, war dann bei dem Abi-Ball, wo dann der, wie heißt das dann, der Schülersprecher oder der Schulsprecher, wie auch immer,
ja.
Der halt der Stufenvertreter oder so, der hat dann eine Rede gehalten, wo es eigentlich darum gehen sollte, was wir alles Geiles gemacht haben, so der Jahrgang, die Schule, wie auch immer. Und das hat ja so angefangen und ist dann aber ganz schnell da reingedriftet, als hätte er jetzt gerade einen Award gewonnen und hat sich erstmal bei allen bedankt und bei seiner Ex-Freundin. Wo ich auch weiß, wir saßen da jetzt so, erstmal ist das ein bisschen komisch und zweitens geht es auch gar nicht um dich. Siehst du, das ist mir in Erinnerung geblieben, aber alles andere nicht so.
Das ist vielleicht auch fehlgeleitetes Selbstbewusstsein.
Das war ein bisschen absurd. Aber ich finde das eigentlich gut. Also ich finde gerade der Abschluss sollte ja sowas sein, wo man so richtig, wie heißt das, gepampert in die Welt hinausgeschickt wird.
Ja, genau,
ne?
So war es wirklich, so war es und das fand ich gut.
Ja.
Und das habe ich meinem Sohn gegönnt und das war schön.
Also du hast ja dann gesagt, das war ja das, wo du gesagt hast, über das Thema würde ich gerne mal sprechen. Ne?
Genau.
Weil was waren dann die Gedanken dahinter? Also oder danach, meine ich.
Die Gedanken dahinter und die Gedanken danach war, dass ich einfach dieses ganze Selbstbewusstseinsthema für mich so durchgekaut habe. Selbstbewusstsein ist für mich grundsätzlich mal etwas, was nicht auf den ersten Blick sympathisch wirkt. Also wenn jemand zu selbstbewusst oder sehr selbstbewusst ist, dann habe ich immer sofort so einen Reflex, dass ich mir denke, okay, ist das jetzt wirklich notwendig? Steckt da was dahinter? Also es gibt so eine Form von Selbstbewusstsein, die ist eher abschreckend.
Weißt du was? Ich glaube, das ist anerzogen und ein anerzogenes Frauending. Weil da habe ich jetzt sofort, die ersten Gedanken, die ich so hatte, waren irgendwie 90er, 2000er, die ist ein bisschen bossy, ein bisschen bitchy oder keine Ahnung. Und dass das jetzt gerade nämlich so ein Gedankengang ist, der jetzt nicht nur, wie heißt die, Gen Z, nicht nur die, aber der jetzt quasi so, wo jetzt so dagegen gegangen wird. Weil das ist...
Du meinst, dass man jetzt eher lernt, selbstbewusst aufzutreten?
Ja, aber auch das Selbstbewusst...
Als Frau.
Ja, als Frau und auch das Selbstbewusstsein erstmal nichts Falsches ist, ne? Weil als du gesagt hast, das ist für dich erstmal irgendwie komisch, da habe ich nämlich als erstes auch gedacht, ja, irgendwie schon. Und dann dachte ich, Moment, nein, ist es eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist was, was auch gerade bei Mädchen und Frauen anerzogen ist. Ich mache jetzt hier ein strukturelles Problem auf mit dem Patriarchat. Aber ich glaube, das ist wirklich was, wo man sich aktiv gegen wehren muss und was man immer noch wieder aufgedrückt bekommt, dass Selbstbewusstsein, es ist ja Raum einnehmen, dass das erstmal nicht gut ist.
Mhm. Da habe ich auch rumrecherchiert. Also da gibt es ja den Unterschied dann zwischen Narzissmus, jemand, der sehr selbstbewusst, sehr auf sich selbst bezogen ist.
Mhm.
Und der Narziss war auch ein Mann in der Sage. Und dann gibt es den Echoismus. Das ist dann das Gegenteil, dass es dir total unangenehm ist, wenn du im Mittelpunkt stehst. Diese ganzen weiblichen Geschichten. Und die Echo war in der Mythologie auch eine Frau. Die Geschichte geht so, dass die Echo hat der Hera Geschichten erzählt, um sie abzulenken, damit Zeus so seine ganzen Affären haben kann. Als Hera das mitgekriegt hat, war sie stinkesauer und hat gesagt, so Echo, mit deiner Laberei hast du mich abgelenkt, das passiert in Zukunft nicht mehr. Sie hat ihr praktisch die Stimme weggenommen und Echo konnte nur mehr das Letzte sagen, was andere, sie konnte nur mehr wiederholen, so wie das Echo. Und daher kommen jetzt eben diese beiden Begriffe, Narzissmus, der Typ, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt, und Echo, die sich schwer tut, eigene Gefühle zu äußern. Und das ist ja auch sowas Weibliches und was Männliches irgendwie, oder?
Zumindest geframed.
Geframed,
weiblich,
ja.
Und männlich.
Weil man lernt ja als Mädchen schon eher so Rücksicht zu nehmen. Man, also ich bin eigentlich ganz gleich so sozialisiert. Ich würde auch nicht sagen, es ist so und so, Punkt aus, basta. Ich würde sagen, ich glaube, obwohl ich genau weiß, dass es so ist, würde ich sagen, ich finde eher, dass es so und so ist. Ich glaube eher, dass es so und so ist. Und das wirkt dann nicht so sicher, nicht so selbstbewusst.
Ja, und ich meine, also, nee, erstmal anders. Bist du selbstbewusst?
Das war was anderes, was ich dann aufgedröselt habe. Das Selbstbewusstsein ist so ein großer, schillernder Begriff. Also du kannst in einem Bereich super selbstbewusst sein und genau wissen, was du kannst, und in anderen Bereichen überhaupt nicht, weil das nicht dein Feld ist. Also ich glaube, niemand ist so durch und durch selbstbewusst.
Nee, aber das ist ja nicht Selbstbewusstsein. Das ist ja dann einfach nur Expertise.
Nee, du kannst schon zum Beispiel körperlich selbstbewusst sein. Du weißt, du kannst lang gehen, du hältst gut durch, tralala. Also wenn jetzt irgendwer sagt, wir wandern jetzt die nächsten 3 Tage, dann gehst du selbstbewusst an die Sache ran, weil du weißt, das kriegst du locker hin. Und du bist vielleicht, nicht?
Nee, gar nicht.
Okay.
Also für mich ist Selbstbewusstsein eine innere Einstellung, für sich selber einzustehen. Also zum Beispiel kannst du ja selbstbewusst mit den Dingen umgehen, die du nicht kannst. Man kann ja selbstbewusst sagen, ich kann das nicht oder ich bin da nicht gut drin. Aber wenn man jetzt zum Beispiel weiß, ich bin sehr gut im Wandern, weil ich habe die Ausdauer zum Wandern, dann geht man ja auf diese Wanderung eher motiviert und also so positiv. Du kannst ja auch schüchtern wandern.
Also du sagst ja schon was Richtiges. Meine Recherche hat ergeben, dass es gibt ja da viele verwandte Begriffe. Es gibt nicht nur Selbstbewusstsein, es gibt ja das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen. Und was ein schillernder Begriff ist, ist Selbstkompetenz. Das ist einerseits was ganz Konkretes, nämlich das Wissen darüber, was du zu wissen glaubst. Und andererseits ist es aber auch ja, die Kompetenz, mit dir umzugehen, mit deinen Schwächen umzugehen. Je nachdem, aus welcher Richtung man das betrachtet. Und Selbstbewusstsein ist da irgendwie überall so ein bisschen drin, oder? Also Gott, beim Wandern würde ich sagen, habe ich dann Selbstvertrauen. Ich kann da jetzt 4 Tage lang gehen, ohne dass ich total zerbrösel.
Ja. Aber das ist ja dann, das weißt du ja, was du kannst, und du hast jetzt keine Sorge, dass du es nicht schaffst und so, und du weißt, was du dir zutrauen kannst. Mhm. Aber ich finde, Selbstbewusstsein, das hat mehr was zu tun mit Interaktion mit anderen Leuten. Also für mich ist das, wie gesagt, so eine, mit sich selber zufrieden zu sein. Mhm. Ich glaube, das ist der Kern von Selbstbewusstsein. Und dann kann man auch, das kann man, glaube ich, auch nicht, man kann es auf jeden Fall faken, aber man kann das jetzt auch nicht sich so einreden. Man muss schon sich selber gut finden, um selbstbewusst zu sein.
Mhm.
Weil ich habe nämlich auch überlegt, ne, so selbstbewusst und auch mit anderen vergleichen und so. Und ich glaube dann auch, da bin ich zu meinem Schluss gekommen, dass man sich mit anderen vergleichen kann und gleichzeitig selbstbewusst sein kann. Weil ich auch glaube, dass man gar nicht, man vergleicht sich immer. Und sich mit anderen vergleichen heißt ja auch nicht, jetzt zu sagen, oh, die kann das besser als ich oder das und das. Das ist ja erstmal nur, zu sehen und sich bewusst zu werden, wo sind Unterschiede zu der Person und zu meinem Leben. Ne?
Mhm.
Also der Vergleich, der muss ja nicht schlecht sein und der muss ja einen nicht niedermachen, der ist ja erstmal nur da. Und was man dann daraus macht aus dem Ergebnis, das ist dann so die Sache. Aber ich denke schon, dass man sich auch mit anderen vergleichen kann und gleichzeitig selbstbewusst sein kann, weil das Selbstbewusstsein aus so einer inneren Haltung kommt, ich mag mich und ich bin zufrieden mit dem, wer ich bin.
Das ist richtig klug gedacht und du bist schon weiter als ich, weil ich musste zuerst mal auseinanderdröseln, dieses nach außen getragene Selbstbewusstsein, das man oft, man interpretiert oft, wenn jemand sehr dominant ist oder sehr laut, dass derjenige selbstbewusst ist. Aber das hat wirklich nichts damit zu tun, wie der sich mit sich selbst fühlt.
Das ist ja immer
und das ist genau das, was du sagst, das ist richtig smart.
Es ist ja immer dieses Instagram versus Reality.
Mhm.
Also immer wieder aufs Neue. Ne? Ich finde das auch auf eine Art faszinierend, ehrlich gesagt. Also ich glaube zum Beispiel, da würde ich jetzt schon sagen, da bin ich jetzt selbstbewusst genug, um das zu sagen, aber eine meiner Stärken ist, dass ich Menschen gut lesen kann.
Mhm.
Und dann weiß ich, da habe ich auch andere Schwächen, ne? Die sage ich jetzt natürlich nicht. nee, aber das ist was so, das habe ich irgendwie an mir gemerkt. Und ich glaube, das habe ich auch von meiner Mama, die ist irgendwie auch so. Ich weiß nicht, ob das so eine Art, also so irgendwie so ein, wie heißt das, so eine Charaktereigenschaft oder irgendwie.
Oder
aber
Amazon,
meine Mama ist
weiß
auch
es.
So. Die ist sehr, wie heißt das, so selbstreflektiert und kann auch so diese innere Arbeit. Da kann die viel so mit sich selber irgendwie arbeiten und dann sich Sachen annehmen und das so aufdröseln. Also die ist irgendwie auch so. Ich habe da jetzt keine guten Worte für. Auf jeden Fall habe ich schon gemerkt, dass ich oft auch schon beim ersten Eindruck die Menschen gut lesen kann. Und da habe ich, also würde ich für mich zumindest behaupten, merkt man, also ich merke dann doch schon manchmal, wo ich denke, na, das ist jetzt auch alles irgendwie so eine Performance, ne? Und irgendwie habe ich da eine Faszination mit. Also wenn man so, weil jeder hat Unsicherheiten, manche mehr als andere, aber dann dieser Need, das doch noch so, ich meine, das finde ich auch irgendwie nachvollziehbar auf eine Art, das geht jetzt auch nicht alle was an, ne? Aber das dann so trotzdem irgendwie zur Schau zu tragen oder sich dann so sowas zu überlegen, so dieser Charakter ist man jetzt quasi nach außen und für die Welt und irgendwie finde ich das interessant.
Und eben auch, glaube ich, klug und wichtig. Das ist ja genau der Punkt, den ich an dieser Schule geglaubt habe zu erkennen.
Mhm.
Dass die, ich weiß nicht, ob die wirklich selber davon so überzeugt sind, aber dadurch, dass die diese Realität schaffen, so wie deine Kinder beim Spielen, im Spiel ist es jetzt so, hier in dieser Abi-Feier ist es jetzt so, dann schaffst du ja auch eine Realität. Dann gehst du selbstbewusst in dieses Auswahlverfahren rein.
Mhm.
Wenn du jetzt Dinge so selbstbewusst nach außen tragst, nach dem Motto, ich lasse mir nicht alles gefallen, dann lässt du dir tatsächlich nicht alles gefallen, dann ist dein Leben auch irgendwie angenehmer. Teilweise nehme ich mal an. Also das hat schon gute Auswirkungen, so wie Self-Fulfilling Prophecy irgendwie.
Also so ein ganz praktischer Tipp jetzt für alle, dann findest du, man kann sich das auf jeden Fall bewusst antrainieren, selbstbewusst sein?
Ich glaube schon, dass man für bestimmte Situationen überlegen kann, was ist damit jetzt mein Problem, wie kann ich das besser für mich lösen, damit es mir damit besser geht. Ich glaube schon, dass es was Echtes sein muss. Ich glaube, es gibt jetzt nicht die Schablone von Selbstbewusstsein, die für alle funktioniert, aber es gibt, glaube ich, für jeden, wenn er nachdenkt, einen Weg, durch Situationen, die ihm schwer vorkommen, besser durchzugehen, wenn er sich überlegt, was entspricht da mir eher, wie könnte ich mir da helfen.
Es hat ja auch jeder Stärken.
Absolut.
Ne? Und ich glaube, da wieder zurückzukommen, auch was man Frauen und Mädchen so anerzieht und aufdrückt, dass man auch Mädchen gerade, also ich meine, Jungen muss man auch bestärken, aber wenn es jetzt um sowas geht, Selbstbewusstsein heißt ja Raum und Platz einzunehmen, dass man gerade Mädchen auch bestärkt, diesen Platz zu nehmen und dann auch eben nicht zu sagen, ich glaube oder so. Ich weiß noch, das sagte auch mal jemand in der Uni. Ich habe ja sprachliche Geschichten studiert. Also da war auch Sprachwissenschaften war auch ein Teil davon. Und da, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, aber ich weiß noch, dass da auch ein Dozent gesagt hat, dass es auf jeden Fall ein Unterschied auch ist, wenn sich Frauen melden oder irgendwie eine Wortmeldung haben und Männer, weil Frauen eben immer auch ihre Sätze abschwächen durch ich glaube oder so und dann auch die Sätze abbinden oder ja, oder so. Mhm. Immer mit noch so einem komischen Hinterding, anstatt einfach so Punkt zu setzen und dann auch diesen Satz so stehen zu lassen, ohne das noch abzuschwächen mit so einem kleinen, wie so einem Ausführding, ne?
Und ich bin gleichzeitig total davon überzeugt, dass es für jede Situation gibt einen guten Zugang dazu. Also es ist sicher nicht immer gut, so mit der Faust zu agieren, zu sagen, so und so ist es. Es wird Gesprächssituationen geben, wo dieses Weibliche oder was auch immer zum besseren Ergebnis führen wird, als wenn alle sagen, so und so ist es, Punkt.
Weißt du was, ich weiß jetzt nicht, ob das reinpasst, aber von wegen doch so ein bisschen vielleicht. Das fällt mir jetzt ein, zu dem, was du gesagt hast, fällt mir das jetzt ein. Ich habe es jetzt leider nicht recherchiert, aber ich nehme das mit fürs nächste Mal. Mhm. Schreibe ich mir gleich auf. Und zwar habe ich erst kürzlich gelernt, und wenn das jetzt ein bisschen falsch ist, wie gesagt, in der nächsten Folge habe ich es ja dann 100%
auf dem Schirm. Komm,
selbstbewusst. Nee, guck mal, selbstbewusst sage ich, dass ich jetzt Wissenslücken habe, aber Stockholm-Syndrom. Mhm. Sag mal, was du dazu weißt.
Ich weiß nur, dass da eine Entführung stattfand und dass das Opfer sich praktisch dann in den Entführer verliebt hat. Und das ist bezeichnet die Tatsache, dass man sich mit seinem Quäler oder also mit dem, der dir was Böses tut, identifiziert und du dich nicht abgrenzt von dem.
Und was ich jetzt gelernt habe, bei dieser Entführungssituation in Stockholm, das war, ich glaube, das war so eine Hostage-Situation, das ist ja ein Geiselname.
Ja, ich glaube, es war so ein Banküberfall, oder?
Genau, in der Bank meine ich nämlich auch. Was für eine Ausnahmesituation, Panik und alles. Und dann hast du ja auch mit jemandem zu tun, der einfach völlig irrational und wir irgendwie eine Pistole oder was weiß ich hat und saugefährlich ist. Und da hat sich eben eine Frau nur noch kommunikativ auf diesen Entführer oder Geiselnehmer konzentriert, dem Ziel, diesen Entführer runterzubringen, nur noch auf den konzentriert. Und wirklich, das müsste ich jetzt eben recherchieren, wie. Aber dem weiß ich nicht zugesprochen und keine Ahnung, dies, das. Was dann hinterher von wem?
Männern!
Ja. So interpretiert wurde. Diese Frau hat sich jetzt in den verliebt und was dann eben zu diesem Stockholm-Syndrom geworden ist, dass du irgendwie eine Beziehung und Gefühle, wie auch immer, zu deinem Abuser herstellst.
Eine Identifikation irgendwie.
Ja, aber irgendwie, genau, in dieser Ausnahmesituation. Mhm. Wobei diese Frau versucht hat, diesen Mann jetzt für die ganze Gruppe quasi runterzubringen, um die Gefahr einzudämmen. Und das halt
das
über so eine...
Das ist so spannend. Ne? Geht's Gänsehaut.
Oh, und ich bin jetzt ärgert mich das so, dass ich das jetzt nicht vollständig recherchiert habe.
Wir konnten
und die
nicht
hat
wissen,
eben,
dass es dazu kommen würde.
Ja, ich werde es, also wie gesagt, ich gucke das nochmal nach. Oder aber dann halt über diese Empathieschiene versucht hat, einen Zugang zu diesem Mann zu bekommen, was dann eben von den Wissenschaftlern ungegendert so interpretiert wurde, die hat sich jetzt in den verliebt, weil es ja auch wirklich gar keine andere Möglichkeit gibt, warum das so passiert ist. Das kann ja nur sein, die Frau, die hat sich in den verguckt. Und das habe ich erst vor ein paar Wochen gelernt. Ich weiß auch gar nicht mehr wo. In so einem Clip habe ich das gesehen, wahrscheinlich bei Instagram oder so. Ich dachte, oh mein Gott, was ist los auch mit der Welt? Es sind einfach so viele kluge Frauen in dieser Welt und empathische und alles. Und dann wird das wieder so dämlich runtergebrochen auf so eine Scheiße, hat mich richtig geärgert und das fand ich so spannend.
Das ist wirklich spannend.
Na, ich guck's nochmal nach, versprochen.
Das machst du, das interessiert mich jetzt auch.
Ja, wie bin ich, also genau, wegen Sprache auch, ne?
Ich habe nur gesagt, dass es Situationen gibt, wo Empathie dich weiterbringt, als wenn du sagst, so und so ist es. Also nicht in jedem Fall ist jeder Zugang immer gleich nützlich.
Aber da würde ich dann doch sagen, es muss ja selbstbewusste Sprache heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie so durchstiefelt, sondern man kann ja auch empathisch und alles sein, auch in seinem Sprechen. Und man kann ja auch Dinge mal durch die Blume sagen oder abgeschwächt oder so. Ich glaube nicht, dass Selbstbewusstsein Und das ist ja das, was du am Anfang gesagt hast, ne? Wo du meintest, für dich ist Selbstbewusstsein erstmal irgendwie unsympathisch. Und ich glaube nicht, dass ein selbstbewusstes Auftreten per se unsympathisch ist, sondern du hast einfach nur eine Person vor dir, die weiß oder die hinter dem steht, was sie sagt. Und ich finde solche Leute, das habe ich gerade schon gesagt, ich finde das super interessant.
Und ich habe, als ich über Selbstbewusstsein nachgedacht habe, bin ich im Endeffekt zu dem Schluss gekommen, dass Selbstbewusstsein sich nicht unbedingt immer so durch typisch selbstbewusstes Auftreten zeigt.
Ja.
Es kann jemand ein starkes Selbstbewusstsein haben und der ist dann selbstbewusst genug, nichts zu sagen oder zurückhaltend zu sein. Und ein gutes Selbstbewusstsein, so wie ich es jetzt nach dieser Beschäftigung mit dem Thema Selbstbewusstsein verstehe, ist auch, dass du mit deinen Fehlern gut umgehen kannst, dass du wirklich nicht immer alles gut und toll haben musst und nach draußen scheinen, sondern dass du auch sagen kannst, das kann ich nicht so gut, deswegen möchte ich das lernen oder ich möchte es lassen. So einen ruhigen Zugang zu sich selbst und so einen freundlichen Blick auf sich selbst. Das ist eigentlich, finde ich, Selbstbewusstsein im guten Sinn.
Und hast du den?
Ich arbeite dran, Nathalie. Und du?
Ich bin auf jeden Fall viel selbstbewusster, als ich es noch vor 10 Jahren war. Und bei mir war das wirklich ein Cut mit meinem Kind. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Die Geburt, die war ja mehr als traumatisch und ich hatte dann erst, irgendwelche krassen Schmerzmittel noch bekommen, wo ich mich noch so halb dran erinnere, dass ich auf einmal auch so verschwommen gesehen habe und so. Und dann hatte ich ja eine Vollnarkose und alles. Und ich glaube wirklich, dass das mit meinem Gehirn irgendwas gemacht hat.
Auf lange Sicht, oder wie?
Ja, wirklich. Mhm. Und das ist wie so ein davor und danach. Und seitdem meine Tochter auf der Welt ist, ist so ein, wie so ein Schalter umgelegt. Ich habe schon auf der Fahrt überlegt, wie ich das am besten beschreiben kann. Aber dass ich jetzt, wie soll ich sagen, ich mache als Mutter nicht alles richtig und den Anspruch habe ich auch gar nicht, das schafft man auch gar nicht. Aber aus der Tatsache heraus, dass ich jetzt versuche, mein Bestes zu geben, weißt du, also so das Beste, was ich kann, irgendwie das Beste, wie ich es weiß oder halt auch einfach mir Mühe zu geben, das ist so ein, wie so eine Kernhaltung für mich, woraus mir ganz viele andere Sachen egal sind. Mir ist auf einmal so viel egal, was andere Leute über mich denken, was sie irgendwie machen oder wie ich jetzt rüberkomme oder so, weil mit diesem Schalter, der da mit der Vollnarkose gefühlt quasi einmal umgelegt wurde, ist jetzt einfach so eine andere Haltung raus, wo ich denke, ich tue jetzt mein Bestes und da ich weiß, dass ich das versuche, das Beste zu tun, mache ich es nicht richtig, aber
machst du es selbstbewusst.
Ja, ja, also so, ich weiß jetzt, wo ich stehe.
Ich weiß,
hast
nicht,
du das verstanden?
Ich habe das total verstanden, Nathalie. Und ich will so gern die Kurve kriegen zu diesem englischen Self-Conscious. Und weil ich das Lustige am Deutschen, selbstbewusst, da wäre die wörtliche Übersetzung Self-Conscious im Englischen.
Ja.
Sich seiner Selbstbewusstsein.
Ja.
Im Deutschen nehmen wir das positiv, man weiß, wer man ist, etc. pp. Im Englischen hast du, wenn du sehr auf dich guckst, dann macht dich das unsicher und nervös.
Mhm.
Und ich glaube, durch so eine Mutterschaft wirst du genau aus der Nabelschau rausgekickt. Das habe ich so interpretiert. Du wirst Mutter und dann guckst du nicht mehr auf dich selbst, kannst du gar nicht mehr, weil du jetzt ja andere Leute auch noch hast, auf die du gucken kannst und möchtest. Und dadurch kriegst du ein ganz anderes Standing.
Ja, also ich habe, genau, ein anderes Standing. Also ich kann das wirklich schwer in Worte fassen. Und auch wie gesagt, ich glaube, da habe ich auch vielleicht genetisch von meiner Mama, die auch einfach gut in sich reingucken kann, habe ich auch viele Jahre irgendwie so mich überanalysiert.
Mhm.
Ne, so. Und dann eher, aber auch, glaube ich, mit der Brille, was ich im Vergleich zu anderen nicht gut kann.
Ja.
Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, ich meine, meine Tochter ist ja ein Jahr vor Corona geboren. Also das ist wirklich, man kam aus dem Babyjahr, was ja einfach Ausnahmezustand ist. Also das ist wie so ein Cut in allem, ne? Und so nach dem ersten Babyjahr ist dann irgendwie, geht's wieder normal weiter, das Leben. Und das, dann kam aber Corona, wo man dann auch wenig oder weniger soziale Interaktion hatte und Weiß ich nicht, ob das damit auch zusammenhängt.
Vielleicht, aber das wäre ja dann eine positive Sache.
Ich meine, für mich schon.
Ja,
für mich ist es ganz gut rausgegangen.
Ja.
Ne? Aber dass ich jetzt wirklich für mich weiß, das kann ich gut, das kann ich nicht gut. Hier glaube ich jetzt einfach, dass ich eine gute Einstellung habe. Und hier werden das wahrscheinlich andere komisch finden. Und dann vielleicht auch, und das lerne ich aber auch jetzt noch im Vergleich mit anderen, es gibt ja einfach so viele verschiedene Haltungen zum Leben. Und ich glaube, wenn man da toleranter wird, dann ist man auch mit sich selber zufrieden.
Absolut.
Also
wenn,
jetzt
genau, wenn nicht alles, was wer andere anders macht, ein Angriff auf dein Lebenskonzept
Angriff,
ist.
Angriff, genau. Du machst dich weniger angreifbar, glaube ich, wenn man andere Leute auch einfach so sein lässt, wie sie sind.
Genau.
Es gibt auch so ein paar Leute, wo ich manchmal denke, boah, wie redet die Person da mit ihrem Kind? Das finde ich irgendwie, würde ich niemals machen. Aber das dann auszuhalten und diese Abgrenzung von wegen, das hat jetzt auch nichts mit mir zu tun. Es wird sich auch nichts ändern, wenn ich irgendwas sage. Es wird gar nichts ändern. Und glaube ich, wenn man das so kann, dann ist man auch mit sich zufriedener, weil man weiß, die Person ist so, ich bin so und das passt parallel. Weil sonst ist es, glaube ich, man sucht so nach dieser Perfektion. Man hat jetzt so zu sein oder, ne? Und wenn du das nicht erreichst, dann ist schon schlecht.
Und ich will jetzt noch einen Schritt zurückgehen. Was ich total faszinierend finde, ist, dass du sagst, du hattest dein Baby und dann kam Corona. Und das war offensichtlich so eine Zeit, wo du wirklich auf dich gestellt warst.
Ja.
Und dir tat es aber gut. Das heißt, das ist auch so eine Lehre, die man ziehen kann, oder? Für Selbstbewusstsein, dass man sich wirklich damit beschäftigt, was sind meine Ressourcen, was möchte ich? Ich vergleiche mich jetzt nicht ständig mit anderen. Ich habe nicht so viel Einflüsse, Leute ziehen nicht so an mir rum.
Ja.
Das finde ich auch höchst spannend.
Also dadurch auch, dass wir, also mein Mann und ich, auch mehr oder weniger auf uns allein gestellt sind. Wir hatten jetzt vor allem im ersten Babyjahr, oder ich glaube, bis, weiß ich gar nicht, also meine Mutter hat da noch gearbeitet.
Mhm.
Die kommt jetzt ungefähr mehr oder weniger so alle 2 Wochen, kommt die uns besuchen. Und dann können wir auch mal abends so weggehen, was für uns machen. Oder die spielt dann mit den Kindern und ich liege auf der Couch rum, so, ne? Aber das hatten wir in den ersten Jahren gar nicht, weil wir hatten nicht dieses Netzwerk an Leuten, die mal aufpassen können. Dann, wenn das einmal so anfängt und das Kind nicht daran gewöhnt ist, bei jemandem zu sein, funktioniert das ja auch nicht so gut. Und dann hatten wir aber auch nicht die Leute, wo man es regelmäßig machen kann. Das heißt, es bringt auch gar nichts, wenn mal jemand einmal aufpasst, wenn es halt, weißt du, ne, ja, du nix. Und da waren wir wirklich die ersten Jahre sehr auf uns allein gestellt. Also so von allem, was man machen muss. Das war auch so ein Faktor, wo ich halt gedacht habe, gut, ich bin jetzt auch so für mich alleine oder wir, ne? Und ich muss jetzt auch machen, wie ich meine. Ich muss meinen Stiefel durchziehen und kann dann zum Beispiel jetzt auch besser Nein sagen zu irgendwas. Und das könnte dann aber auch, glaube ich, sowas sein, wo man jetzt sagt, oh, rude. Ne?
Das ist eine Erfahrung, die ich teile mit dir. Bei uns war das auch so. Wir sind ja auch weggezogen von zu Hause und haben die Kinder praktisch allein aufgezogen, weil die Großeltern weit weg waren. Ich habe das auch immer irgendwie als befreiend empfunden. Aus dem einfachen Grund, weil ich nicht so selbstbewusst war. Also ich war froh, dass ich viele Dinge allein rausfinden konnte, ohne dass ständig jemand fragt oder mir Vorschläge macht.
Mhm.
Weil wenn man nicht so selbstbewusst ist in dem, was man tut, dann kann einen das leicht aus der Bahn werfen. Und dann habe ich wirklich so die Zeit gehabt, um meine Bahn zu finden.
Ja.
Da bin ich sehr dankbar dafür, dass das so war.
Ich weiß, was du meinst. Weil bei mir auch. Ne? Also dann haben ein Glück, dass meine Eltern jetzt auch beide nicht so besserwisserisch sind in dem Sinne. Ne? Gibt es ja auch dann, was man mit dem Kind alles machen muss. Und tu dies nicht, tu das, aber tu das. Was? Das machst du? Hm. Haben die alles nicht gemacht? Ich glaube zum einen, weil die nicht so sind, ist jetzt Glück einfach von mir. Und zum anderen, weil ich das aber auch immer früh unterbunden habe, weil ich dann immer gesagt habe, nee, da ist das aber so, das mache ich jetzt aber so oder das hat den und den Grund. Und daran wächst man ja auch sehr, ne? Dass du dann deinen eigenen Stiefel irgendwie finden musst. Und in dem Moment, wo du den dann durchziehst und jemand anders kommst, weißt du aber schon, da hast du schon einen Fuß drin und machst das dann aber so. Und das finde ich dann eben nicht unverschämt oder irgendwie laut oder so, sondern einfach, man steht dann für sich selber ein.
Wenn man es nicht macht, dann geht es ja meistens irgendwie schlecht aus. Dann hast du das Gefühl, du machst irgendwas falsch, du fühlst dich nicht eins mit dir. Das ist, führt ja eigentlich zu nichts Gutem, wenn man sich sehr verbiegt.
Ich meine, andererseits, also auch zum Thema Selbstbewusstsein, das ist ja auch was Optisches. Und da struggle ich manchmal ein bisschen mehr. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, mein Selbstbewusstsein ist an mein Äußeres geknüpft. Aber wenn ich mich irgendwie so und so fühle, dann bin ich auch viel unsicherer.
Ja, das ist leider so. Ne? Und das, aber ich glaube, das ist wirklich ein Job, den man in sich bearbeiten muss.
Ja.
Ich lese dazu gerade so ein geniales Buch. Das ist aus dem Japanischen und da geht es um eine Journalistin, die eine Frau im Gefängnis versucht zu interviewen und die Frau ist relativ dick und hat einige Männer auf dem Gewissen, weil sie die so bekocht hat. Und da geht es wirklich ganz bekocht. Und da geht es um Genuss, es geht um Körperbilder und irgendwo steht der Satz, wo sie sagt, also diese Journalistin hat dann 10 Kilo zugenommen, weil sie versucht hat, diese ganzen Rezepte zu essen von dieser Frau.
Gefährlich.
Ja, ja. Und ihr Freund findet es gar nicht gut und sie kriegt echt so blöde Kommentare, weil das in Japan, glaube ich, noch heftiger ist, dass du wirklich wenig Raum einnehmen sollst.
Das ist es, Raum einnehmen.
Ja,
ne?
Raum einnehmen. Mhm. Und irgendwann später versteht sie für sich, dass sie aber sich jetzt besser fühlt, weil sie hat einfach, sie isst ordentliches Essen, sie hat diese ganzen Nährstoffe, sie fühlt sich gut, sie ist ja nicht jetzt dick in dem Sinn, sie ist halt einfach dicker als vorher. Und diese 10 Kilo kriegt sie nicht mehr runter. Und dann steht dieser schlaue Satz und sie versteht irgendwann, dass sie machen kann, was sie will. Das wird, auch wenn sie die 10 Kilo jetzt abnimmt, es wird nicht so sein, dass jeder sie gut finden wird. Das ist echt zwischen ihr und ihrem Körper. Und ich finde, wenn man sowas lernen könnte, da bin ich auch noch einigermaßen weit davon entfernt. Aber das wäre cool, oder?
Ja, manchmal mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Ich meine, wir sind jetzt hier in Düsseldorf, eine größere Stadt, wo man auch schon mal Leute auf der Straße sieht, die offensichtlich Dinge haben machen lassen, aus Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen. Mhm. Und ich meine, das auch, an sich soll jeder machen, wie er meint. So, ne? Das hat ja irgendwie nichts mit mir zu tun. Auf der anderen Seite, wenn ich dann an meine Tochter denke, denke ich mir schon, ich hoffe, weil ich halte es für die gesündere Variante, irgendwie mit sich so zufrieden zu sein. Das ist natürlich leicht gesagt, ne? Du kannst einfach. Weil auch dann ist wieder der Vergleich mit anderen und so. Aber das ist manchmal, wo ich dann denke, ja, das, wie erzieht man sowas? Wie habe ich jetzt noch, wie lange haben wir, bis sie 13 ist, ne?
Also ich glaube, da passiert vorher ganz viel.
Ja, also das, das ist auch sowas zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal vielleicht gesagt habe. Also meine Tochter hat mich auch noch nie sagen hören, oh, ich finde mich zu dick.
Sehr gut.
Und das ist zum Bravo. Einen, ja. Zum einen ist das halt für sie. Und ich merke aber auch, dass ich auch meine Unzufriedenheiten habe, aber nicht mehr in diesem dick-dünn-Schema, sondern mehr wohlfühlen oder nicht. Weißt du, so insgesamt. Also mir tut das auch gut, dadurch, dass ich ja das jetzt wirklich nie, jetzt ist sie 7 Jahre lang nicht so verbalisiere, findet das dann auch wiederum nicht in meinem Kopf statt.
Ja.
Und das ist eine gute Sache.
Mhm.
Muss man aber aktiv machen.
Ja, muss man wirklich richtig dran arbeiten.
Und da auch wieder anerzogen, ne? Du tippst auf die Uhr. Ja, ich weiß, man kann aber so viel.
Man kann so viel reinpacken. Also ich habe zum Beispiel auch die geheime Theorie, für die ich mich so ein bisschen schäme, dass richtig normschöne Menschen selbstbewusster an Dinge rangehen, habe ich schon das Gefühl. Vielleicht, also würde mich mal interessieren, ob das stimmt.
Also da kann man, glaube ich, auch nochmal eine Folge draus machen, weil es ist doch, da gibt es doch, glaube ich, auch richtig Zahlen drüber, dass schöne Menschen auch erfolgreicher sind, oder? Weil die dann einfach anders wahrgenommen werden, irgendwie. Also ich doch, auf jeden Fall, glaube ich schon.
Wie unfair, oder?
ja, es ist einfach an sich eine unfaire Welt auch, ne? Wie es so gestrickt ist einfach, wenn du nicht ins Raster passt und ins Schema passt und dann direkt irgendwie da so außen vor bist.
Ich weiß nicht, ich bin hoffnungsloser Optimist und würde hoffen, dass wenn du nicht ins Raster passt, dass du dann irgendwelche anderen Eigenschaften entwickelst oder irgendwelche anderen interessanten Blickwinkel auf die Welt, die gut sind für dich, für die anderen, dass es gut ist, wenn wir alle verschieden sind.
Auf jeden Fall. Ich finde das zum Beispiel auch, ich habe letztens im Fernsehen, weiß ich gar nicht, ich glaube, das war irgend so ein Reality-Crams. Und da hatte jemand so eine, die hatte so richtig große Ohren, so Segelohren.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, ach, das fand ich irgendwie, das hat die so richtig hübsch gemacht. Weil du so, wie heißt es, Imperfections, so unperfekte Sachen, sieht man nicht mehr so viel, zumindest im Fernsehen. Ne? Also auf den Straßen natürlich, da laufen ja alle normalen Leute rum. Aber das, was so im Fernsehen ist, gerade jetzt im Trash-TV und so Bereich, was gucke ich jetzt auch nicht mehr so viel, aber siehst du ja doch schon viel einheitlicher. War ja schon immer so, das wird auch immer so sein. Aber wenn du dann mal was so aus der Reihe siehst, weil es wird ja auch immer mehr angeglichen durch Lipfiller und hier Filler und bla bla bla, hatte das direkt so einen Charakter, wo ich
so
dachte,
Charme.
Ach, ja, total, total.
Ja. So, wie kriegen wir jetzt die Kurve?
Weiß ich nicht, gar nicht. Ich glaube, indem wir jetzt einfach sagen, Schluss.
Okay. Haben wir eine Frage für eine Freundin?
Nee, ich habe jetzt keine.
Haben wir nicht. Es ist Sommer. Wir haben keine Frage für eine Freundin. Wir hören es einfach auf. Wir entlassen euch jetzt mit vielen Gedanken zum Thema Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen,
ja,
etc.
Und ganz selbstbewusst sage ich jetzt, empfehlt diesen tollen Podcast eurer Freundin und eurem Freund und anderen Leuten, die es wahrscheinlich gerne hören und bewertet uns.
Weil wir sind gut.
Ja, weil wir sind gut. Hört man gerne und gebt uns 5 Sterne und abonniert uns. Und ja, also empfehlt uns weiter. Das auf jeden Fall. Mir hat letztens eine Freundin erzählt, ein Freund von ihr hört den Podcast. Ich liebe Grüße, wenn du diese Folge hörst. Hat mich ein bisschen überrascht. Was? Der? Okay, cool.
Ja, ist für jeden was dabei. In
für
diesem Sinn.
Ja, ne? So.
Hab noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Tschüss.
Don't Call Me Mutti ist eine Produktion der Libelle in Zusammenarbeit mit Castro Audio und Podcast Produktion.